Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Jesus, danke, dass es mit dir nicht zu Ende ist. Im Leben manchmal ein Stoppschild kommt oder wir manchmal das Gefühl haben, es geht irgendwie nicht weiter und wir sind am Ende. Herr, du hast immer einen Weg für uns. Danke, dass wir bei dir Hoffnung, Liebe und Gnade finden. Danke, dass wir bei dir den Frieden finden, den wir brauchen und den wir suchen. Und Herr, ich danke dir einfach, dass du heute Morgen hier bist und dass wir dir begegnen dürfen. Und danke, dass du durch Menschen schon immer eigentlich Geschichte geschrieben hast, dass du schon immer durch Menschen gewirkt hast, schon immer Menschen befähigt hast und gebraucht hast und schon immer Menschen Teil davon waren, gemeinsam in der Partnerschaft mit dir dein Reich zu bauen. Und danke, dass wir als Nachfolger von dir immer im Vollzeitdienst sind, dass wir immer aktiv sind und dass wir das nicht irgendwie trennen müssen, zu sagen, hey, der Job ist die eine Sache und der Glaube ist die andere, sondern dass es sich verbindet. Und Herr, du willst, dass es immer mehr sich verbindet, dass es immer mehr Verknüpfung gibt und dass unsere Beziehung zu dir alles andere durchzieht und durchströmt und einfach richtig durchdringt, Herr. Ich danke dir, dass wir heute Morgen auch wieder davon hören dürfen. Ich danke dir, dass wir heute uns Gedanken machen dürfen, was es bedeutet, im Beruf zu sein, aber auch gläubig zu sein. Und Herr, ich bete, dass du unsere Herzen bewegst, dass du uns ermutigst, dass du uns stärkst und dass du aber auch heute zu uns sprichst, Jesus, durch das Gespräch, das wir jetzt gleich führen werden und durch das, dass wir einfach ja, dich in den Mittelpunkt stellen. Herr, wir lieben dich und danken dir für all das, was du tust und was du jetzt tun wirst. Amen. Amen. Ich freue mich, heute nicht nur den Bürgermeister von Alfdorf hier begrüßen zu dürfen, sondern auch meinen Onkel. Deswegen, Ronny, komm gerne nach vorne. Schön, dass du da bist. Genau, du darfst das nehmen. Es ist mir eine Riesenehre, mit meinem Onkel heute hier zu sitzen. Vor allem, weil wir doch schon einiges zusammen ja auch erlebt haben und einiges zusammen gemacht haben. Und wir haben vorher kurz beim Kaffee uns unterhalten, wie alt du eigentlich warst, als ich geboren wurde. Wir sind drauf gekommen, er war 16. Ja. Ich habe auch echt noch spannende Erinnerungen an, also echt? Natürlich dann nicht an die 16, aber wo du so Anfang 20 warst.
Oh, erzähl mal.
Der Onkel, der mit dem coolen Cabrio vorfährt, mit den Elektrobeats, die man schon am Anfang der Straße gehört hat. Das ist vielleicht die Seite vom Bürgermeister, wo die meisten noch nicht so kennen. Aber bevor wir jetzt weiter einsteigen, stell dich einfach nochmal selber ganz kurz ein bisschen vor für alle anderen, die dich noch nicht so gut kennen.
Ja, guten Morgen. Ronald Grötz, noch 49 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder mit 13 und 15 und Bürgermeister von dem wunderschönen Ort Alfdorf im Rems-Murr-Kreis, am letzten Zipfel vom Rems-Murr-Kreis, bevor es in den Ostalbkreis geht, also in der Nähe von Schwäbisch Gmünd.
Sehr gut. Spannendes Alter, ja? Zwei Teenager zu Hause?
Ja.
Also als Lehrer weiß ich, was es bedeutet, als Papa noch nicht, aber auf jeden Fall...
Du willst noch nicht wissen.
Okay, alles klar.
Freu dich. Dann lass genieß den Augenblick.
Lass uns nicht näher drauf eingehen, ja? Genau.
Nein, jetzt muss ich jetzt, also falls meine Kinder den Podcast mal hören, muss ich jetzt wieder ein bisschen die Kurve kriegen. Also alles gut. Ja, Kinder sind in jedem Alter super und in jedem Alter hat jedes Kind seine Herausforderungen.
Ja,
und die Eltern auch.
Also ich habe zwei, beziehungsweise einen netten Cousin und eine bezaubernde Cousine, also von dem her alles in Ordnung. Grüße gehen raus in dem Fall, falls ihr euch den Podcast anhört. Okay, Alfdorf ist ja schon spannend, weil das ist jetzt nicht so ein Dorf, wie man sich vielleicht vorstellt, okay, Dorf mit, was weiß ich, 5000 Einwohnern, sondern was ist so ein bisschen das Besondere an Alfdorf?
Ja, Alfdorf ist das Besondere, dass wir eine Gemeinde sind mit 68 Quadratkilometer Gemeindefläche. Das ist die zweitgrößte Fläche im Rems-Murr-Kreis in der Gemeinde. Die Hälfte von Alfdorf besteht aus Wald und der kleinste Teil, nämlich 4 Quadratkilometer, sind besiedelt. Wir sind eine Gemeinde, Alfdorf hat eine Kerngemeinde mit rund 4000 Einwohnern und der Rest von den 7000 Einwohnern verteilt sich dann auf die ganze Gemeindefläche mit 63 Teilorten, Wohnplätzen und Gehöften. Das heißt, es ist sehr zersiedelt. Vor 50 Jahren waren das drei eigenständige Gemeinden, die dann zusammengeführt wurden. Daher haben wir alles mal drei Feuerwehrgerätehäuser, drei Tennisclubs, drei Fußballclubs, drei Landfrauenvereine. Also spannend, sehr spannend.
Jetzt hast du gerade schon einen Stichpunkt genannt mit verschiedenen Vereinen und so. Als Bürgermeister ist man natürlich gut eingespannt, viel unterwegs und hat viele Termine. Aber wenn du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie mal Zeit, ich möchte was machen, was mir Spaß macht, was machst du dann zum Beispiel?
Also ich liebe Fußball. Ich liebe den VfB Stuttgart mit allen Höhen und Tiefen. War früher leidenschaftlicher Fußballschiedsrichter, mache ich heute aber nicht mehr. Und heute geht es in der Freizeit auf den Sportplatz, auf den Tennisplatz. Die Kinder, Familie spielen alle Tennis. Ich spiele auch Tennis, leidenschaftlich, aber nicht gut. Und vor ein paar Jahren, da habe ich noch gegen meine Kinder gewonnen. Das hat sich dann aber radikal verändert.
Ja, da muss man sagen, die spielen wirklich sehr, sehr gut. Und wir zusammen haben sogar mal den Trollinger Cup gespielt.
Richtig, wir haben mal Urbach den Cup gespielt. Das müssen wir eigentlich mal wiederholen.
Das müssen wir echt wiederholen. Vor allem, ich glaube, irgendwelche Ü70-Herren haben einfach gewonnen.
Das hätte ich jetzt sagen gebraucht.
Daniel, kann man es nachher rausschneiden? Okay. Also Alfdorf, ich mache jetzt einfach mal für dich den Werbeblock, dann musst du es nicht machen. Ja, es lohnt sich einfach mal, das schöne Alfdorf zu sehen. Von dem her, die meisten hier kommen ja im Raum Stuttgart. Deswegen geht mal nach Alfdorf. Es ist ein bisschen wie Allgäu. Ja, also du kommst da rein und du bist in einer anderen Welt. Wenn ihr mal kurz eine Auszeit braucht vom Alltag, geht nach Alfdorf.
Vier Seen, ein Badesee, viel Wanderwege, wunderschöne Natur. Bei uns gibt es sogar Kamele, viele Alpakas. Also man sieht bei uns alles.
Was will man mehr? Was will man mehr, passt auch zu meiner nächsten Frage, die ich für dich habe. Ja, war das, was du jetzt gerade machst, deine Tätigkeit als Bürgermeister, war das, was du irgendwie schon immer machen wolltest? Oder nimm uns da mal so ein bisschen rein mit in deine Geschichte.
Also ich habe Realschulabschluss gemacht und mit 17 stand die Entscheidung an, wie geht's weiter. Und ich wollte schon immer Polizist werden. Und so kam es dann auch, habe dann einen Einstellungstest gemacht und ich weiß bis heute nicht, wie ich den Einstellungstest geschafft habe, weil ich wusste, beim Ausdauerlauf habe ich meine Herausforderung und ich bin dann die Runden gelaufen und dann steht der Prüfer da mit der Stoppuhr, guckt kritisch drauf und sagt, okay, hast bestanden, aber bis zur Einstellung übst noch ein bisschen. Also von dem her hatte ich da wahrscheinlich ein Ausbaupotenzial, aber genau, ich wurde dann Polizist, war 28 Jahre lang Polizeibeamter und verschiedene Tätigkeiten im Streifendienst, im Rauschgift, im Lagezentrum als Polizeiführer vom Dienst und dann am Schluss als Pressesprecher. Und dann habe ich irgendwie schon vor einigen Jahren so auf dem Herzen gehabt, ich würde gern Bürgermeister werden und habe das meiner Frau erzählt und ja, dann ging das mehrere Jahre und immer wieder, als eine Stelle irgendwo ausgeschrieben war, habe ich mir überlegt, ob ich mich drauf bewerben soll oder nicht und dann kam Alfdorf und da habe ich einfach so das gecheckt, so mit dem Umfeld, wie ist die Stimmung und könnte ich mir das dort vorstellen und da hat alles gepasst und dann habe ich mich beworben und wurde dann gewählt und seitdem bin ich nicht mehr Polizeibeamter, ich wurde dann entlassen per Gesetz, also da verliert man dann die Anstellung, auch die Lebzeitanstellung als Beamter und bin jetzt Wahlbeamter. 4 Jahre bin ich schon im Amt und jetzt stehen noch mal 4 Jahre an, bevor dann die nächsten Wahlen sind.
Genau. Okay, ja, das ist, ich kann mich noch gut erinnern, spannende Zeit. Also einerseits als Polizist war es immer spannend. Ich kann mich echt gut erinnern, wie dann irgendwelche Familiengeburtstage waren und dann irgendwann das Polizeiauto vorgefahren ist und halt Ronny mit irgendeinem Kollege zum Kuchenessen schnell kam. Ist immer spannend, die Nachbarn haben bestimmt immer gedacht, sag mal, ständig ist Polizei da, bis man natürlich irgendwann weiß, okay, ist irgendwie Verwandtschaft. Aber es war immer cool.
Da muss ich kurz eine Geschichte erzählen, weil die finde ich heute noch lustig. Also in meinem Heimatdorf in Urbach, also wo ich aufgewachsen bin und auch lang gelebt habe, habe ich nur zu Hause dann bei den Eltern gewohnt, als ich dann, oder beim Vater, als dann ich schon bei der Polizei war. Und dann bin ich ab und zu mal während dem Dienst kurz nach Hause, nicht um Kuchen zu essen, sondern um kurz was zu holen, wenn ich mal wieder was vergessen habe. Auf jeden Fall stand regelmäßig das Polizeiauto vorm Haus, ja. Und dann war irgendwann mal abends ein Fest in Urbach und da habe ich eine Kollegin getroffen, die ich sehr gut kenne. Und dann kam einer aus unserer Nachbarschaft dazu und dann guckt er uns an, so meine Kollegin guckt mich an. Und dann nimmt er meine Kollegin zur Seite und sagt, hey, was schwätschen mit dem? Bei dem stehen dauernd die Bulle vorm Haus. Er wusste nicht, dass ich Polizist bin und fand ich dann total amüsant, wie die Leute reden, ja.
Ja, für uns Kinder war das immer das Highlight dann, wenn wir wussten, okay, du kommst dann noch irgendwann vorbei und das Polizeiauto ist da, man darf mal ins Polizeiauto sitzen oder mal so eine Polizeimütze aufziehen oder so. Es war immer auf jeden Fall spannend. Aber auch dann die Phase, wo du Bürgermeister wurdest, ja, wo deine ganze Familie mitgeholfen hat beim Wahlkampf. Ja, danke. Und irgendwelche Sachen verteilt hat, welche Flyer und einfach das. Also schon auch einfach sehr spannend. Kindergeburtstag gab es, glaube ich, sogar mal auf dem Polizeirevier. Ja, da war ich zum ersten Mal im Knast dann. Ja. Zum ersten Mal. Und zum letzten Mal. Genau, also doch auch ziemlich cool. War immer cool zu sagen, hey, ich habe einen Onkel, der bei der Polizei ist. Also da habe ich schon immer ein bisschen, meine Schüler würden sagen, damit geflext. Ja, ein neues Wort für dich auch. Okay. Als Bürgermeister brauchen wir es vielleicht irgendwann mal. Wobei auch da eine kurze Story und dann gehen wir weiter. Irgendwann bin ich mit den Schülern, ich weiß nicht, ob es Gemeinschaftskunde war oder in irgendeinem Fach, sind wir draufgekommen, dass quasi mein Onkel Bürgermeister ist und mein Cousin tatsächlich ist auch Bürgermeister, also Ronnys Neffe. Und dann waren die Schüler so, boah, krasse Familie, ey, zwei Bürgermeister. Also es ist dann irgendwie immer wieder spannend. Auch der Beruf, da merkt man auch, ja, das ist irgendwie halt ein Beruf, wo es auch nicht jeder hat. Und deswegen, sag uns doch mal so ein bisschen oder nimm uns mal mit rein, wie sieht denn so ein Alltag von einem Bürgermeister aus?
Also bevor ich die Frage dir beantworte, muss ich dir nur eins sagen, weil deine Kinder werden auch größer. Mach nicht den Fehler, übernimm dann später mal nicht die Jugendsprache deiner Kinder. Meine Kinder haben mir klipp und klar gesagt, Papa, red normal und benutzt nicht unsere Worte. Das ist voll peinlich, Papa. Also ich werde geflext nicht verwenden. Ich weiß auch seit kurzem, was ein Crush ist. Weiß von euch jemand, was ein Crush aufeinander haben? Ah, okay, ich sehe einige Hände. Also ich habe es nicht gekannt. Spannend. Für die, die es nicht wissen, verliebt sein in jemand.
Wir müssen so ein Wörterbuch erstellen.
Genau. Was war deine Frage?
Auf wen hast du einen Crush? Nee, wie kann man sich einen Alltag von einem Bürgermeister vorstellen?
Alltag vom Bürgermeister. Immer unter Strom, immer stressig, immer wollen ganz viele Leute gleichzeitig was von einem. Und die Mischung ist, am Computer sitzen, E-Mails abarbeiten, am Computer sitzen, Themen abarbeiten, sich Gedanken machen über viele, viele Baustellen, Projekte, die es gibt, ganz viele Besprechungen mit Mitarbeitern, Mitarbeiterführung, ganz großes Thema, Führungsverantwortung und dann draußen sein bei Terminen. Man ist in viele Gremien, es gibt x Verbände und wo man dann als Bürgermeister dort vertreten ist oder dann auch andere Bürgermeister vertritt. Ganz viele Vereinsveranstaltungen, das gehört ja auch dazu, dass man die Gemeinde repräsentiert und bei 80 Vereinen in Alfdorf ist das eine Nummer. Und in der Summe kann man den Alltag sich immer vorstellen aus einer Mischung im Büro, aber dann auch viel unterwegs.
Also sehr vielseitig.
Und man muss viel schwätzen. Das führt dazu, dass ich daheim manchmal keine Lust mehr habe zu reden.
Aber reden kannst du, also von dem her, das ist dir in die Wiege gelegt worden. Das ist sehr vielseitig. Ich kann mir gut vorstellen, es gibt viele Dinge, die richtig Spaß machen. Was ist das zum Beispiel, wo du sagst, hey, das ist so das Highlight immer, das ist einfach die Art oder die Sache, dafür brenne ich voll und das ist so, macht einfach Spaß.
Es macht immer dann Spaß, wenn man Erfolge feiern kann. Mit der Gemeinderäte, Gemeinderat ist eigentlich ein großes Thema, man ist ja auch, man hat ja auch einen Gemeinderat, wo man einmal im Monat eine Gemeinderatssitzung hat. Und immer dann, wenn man was feiern kann, wenn was vorwärts geht für die Gemeinde, für den Ort, für die Menschen, wenn man was Neues erreicht hat, wenn man wie letztes Jahr einen neuen Rewe-Markt einweihen kann, was wichtige Schritte sind. Das sind dann die schönen Dinge, wenn man merkt, es geht vorwärts. Weil, das gehört auch dazu, es läuft vieles nicht so, wie man sich es wünscht. Finanzen sind immer ein großes Thema, sodass man nicht immer alles machen kann, was man gerne würde. Die politischen Rahmenbedingungen werden immer schwerer. Die Leute sind oft unzufrieden, auch wenn man jetzt die letzte Europawahlen anschaut, wenn man da die Ergebnisse sieht, teilweise erschreckend. Auch die Vorgaben. Ich möchte jetzt nicht über irgendwelche andere Ebenen schimpfen, aber es ist schwer als Gemeinde, weil die Gemeinde, die Stadt, ist der Ort der Realität, sagen wir immer als Bürgermeister. Das heißt, wenn auf politischen Ebenen irgendwas entschieden wird, wo man sagt, jawohl, das und das müssen jetzt die Gemeinden machen, dann sind wir diejenigen, die es hautnah an den Menschen erleben und die dann das auch regeln müssen.
Als Bürgermeister ist man ja auch Politiker. In welchen anderen Gremien oder Ebenen bist du tatsächlich auch noch mit drin und versuchst da auch so ein bisschen den größeren Blick zu haben?
Ich bin automatisch natürlich in der Bürgermeisterkreisversammlung. Das heißt, es sind alle Bürgermeister im Rems-Murr-Kreis, die treffen sich regelmäßig für bestimmte Themen. Ich bin war ich schon lange im Arbeitskreis CDU-Polizei, auch noch also vor allem als Polizist war ich in diesem Arbeitskreis aktiv, wo sich Polizeibeamte und Politiker getroffen haben. Jetzt wurde ich in den Kreistag gewählt im Rems-Murr-Kreis, das heißt, ich bin jetzt auch selber im Kreisparlament vertreten und bin auch letztes Jahr bewusst, es soll jetzt keine Werbung sein, aber bewusst in die CDU eingetreten, weil ich auch das spüre, dass ich auch dort die Gelegenheit nutzen möchte, als Christ, aber auch mit Politikern, die auch gläubig sind, etwas zu bewegen und dort einfach auch eine Stimme zu haben.
Sehr gut. Man sieht ja auch immer wieder, wenn man es mal auf deinen sozialen Medien sieht, auch Christian Gehring, der zum Beispiel im Landtag ist, ja auch ein enger Kontakt von dir zum Beispiel.
Da auch ein schöner Hinweis, wer spontan noch Lust hat, nächstes Wochenende in Kaisersbach auf dem Schmalenberg eine ganz tolle Veranstaltung, Christ und Politik. Also da sind alle eingeladen, egal ob sie ein Parteibuch haben und egal von wem sie ein Parteibuch haben, völlig wurscht. Und da organisiert gerade Christian Gehring zum dritten Mal in Folge ein Wochenende für jüngere und junggebliebene Politikinteressierte. Und da sind immer spannende Leute da. Ich darf eine kleine Wanderung machen und dann aus meinem Bürgermeisteralltag erzählen. Aber da ist auch ein Ministerpräsident Wilfried Kretschmann zu Gast, Manuel Hagel von der CDU, ehemalige Ministerpräsidentin. Und da gibt es eine ganz tolle Plattform, um dort einfach ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen auch, vor allem in der Politik, einen Bezug zum Glaube haben und im besten Fall richtig mit Jesus unterwegs sind. Das wünsche ich mir. Und also herzliche Einladung. Nähere Infos kriegt über Chrissy, ich schicke es weiter.
Sehr gut, ich werde es dann nochmal teilen. Wir haben jetzt über spannende Dinge uns unterhalten, vielseitige Dinge. Was ist so, wo du sagst, hey, das fordert mich so richtig raus an meinem Job?
Da würde ich gerne, also ich würde gerne in der Vergangenheit sprechen, weil gerade als Polizist, das war auch knackig. Fang aber mit dem Bürgermeister an. Es fordert mich immer dann heraus, wenn man weiß, man hat eigentlich ein Ziel vor Augen, man möchte was bewegen und es sind Hindernisse da, entweder aus finanziellen Gründen oder weil die Menschen nicht so mitgehen oder weil sie einen anderen Blick haben. Und wenn Unzufriedenheit herrscht. Und als Politiker, als Bürgermeister, da möchtest du ja einfach ja auch eine positive Stimmung, du möchtest was Positives bewegen. Und das ist aber zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist manchmal eine große Lücke ausgegeben, wie ich es gerade gesagt habe, weil es eben unterschiedliche Gründe gibt, warum man was nicht umsetzen kann. Und wenn dann die Stimmung so nach unten geht, das fordert mich heraus. Und das sind dann auch die Momente, wo ich dann auch froh bin, dass ich Christ bin. Und wo ich weiß, dass nicht an mir alles hängt, sondern dass ich nicht die letzte Instanz bin, sondern dass Gott über mir steht, dass Gott viel besser weiß, was gut für uns ist, was für mich gut ist und dass meine Identität nicht davon abhängt, ob die Leute jetzt mich toll finden, sondern dass meine Identität ist, dass Jesus Christus mein Herr ist.
Amen. Das war die perfekte Überleitung. Ich werde jetzt nämlich die Frage gestellt, du bist ja nicht nur Bürgermeister, sondern auch Christ. Hast du jetzt schon vorweggenommen? Perfekt. Sag uns in kurzen Sätzen oder versuch so einfach kompakt zu sagen, wie bist du Christ geworden? Weil es war ja nicht irgendwie schon immer so, sondern da gab es ja verschiedene Stationen in deinem Leben.
Okay, kurz. Kurz ist schwierig, aber ich versuch's. Also ich hatte schon immer einen gewissen Bezug zum Glauben. Ich bin konfirmiert worden, evangelische Kirche, fand damals den Konfirmationsunterricht total toll. Weihnachten Gottesdienst, Silvester Gottesdienst, war auch immer schön. Bin immer mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen und habe gedacht, da ist was, was mir gefällt. Aber so im Alltag hatte das dann doch wenig Relevanz. Und mit 26 habe ich mich bekehrt. Meine Schwester ist da sehr beteiligt. Freut mich, dass sie heute auch da ist. Ich habe danach dann erfahren, dass sie viel für mich gebetet haben. Gerade deine Familie. Hat mir ja damals mir nicht gesagt, ich bete für dich, wäre vielleicht auch komisch gewesen, weil solange man nicht wirklich so richtig im Glauben steht, hört sich das echt komisch an. Und dann wurde ich x-mal eingeladen und habe immer einen Grund gehabt, nächsten Tag ist ein Fußballspiel, nächsten Tag möchte ich ausschlafen, weil ich in der Disco war. Gab immer Gründe und einmal hatte ich keine Ausrede mehr, weil der Gottesdienst war abends. Und dann war ich damals im Gottesdienst und da war ein Pastor aus Südafrika, werde ich nie vergessen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich weiß nur noch, wie er da mit er war hellhäutig, kurzgeschorene Haare, blond und hat da gesprochen und hat mich komplett abgeholt. Ich habe am Schluss gedacht, er redet nur mit mir. Ich habe alles um mich herum vergessen. Und hat mich in meinem Land genau dort angesprochen, wo ich da gerade stand, mit 26. Und habe gedacht, da ist mehr, ich möchte mehr erleben. Und dann habe ich Alpha-Kurs besucht, Glaubensgrundkurs für Erwachsene. Und habe mich dann letztendlich dann so bekehrt. Das war jetzt die Kurzversion.
Die lange Version, wäre natürlich auch mal spannend. Das heißt, irgendwann lad mich wieder ein, um da ein bisschen weiter auszuholen, weil es war ja schon auch ein spannendes Leben bis dahin. Lass mal einfach so ein bisschen offen und mach ein bisschen Geschmack darauf, dass
man das vielleicht. Kommen wir nachher nochmal drauf.
Genau.
Ich hab was.
Was hat sich so für dich offensichtlich wirklich geändert, wenn du so dein Leben vor Jesus anguckst und danach, so was war das, wo du sagst, wow, krass, da hat Jesus wirklich was getan in mir?
Die Suche nach Liebe. Das Ankommen bei Gott. Jetzt muss ich doch wieder in meine Lebensgeschichte gehen. Ich hatte eine krasse Situation im Leben oder wir als Familie, als meine Mutter gestorben ist. Ich war damals 19 und plötzlich war Familie nicht mehr das, was für mich Familie bedeutete, weil der wichtigste Teil weggebrochen ist. Und von diesem Moment an mit 19 bis 26 war ich in meinem Leben immer auf der Suche nach Geborgenheit und Annahme. Und habe das gesucht in Freundinnen, in Beziehungen und wurde praktisch immer wieder neu enttäuscht. Und mit Gott habe ich die Antwort gefunden auf das Gefühl der Liebe, das Angekommensein, unabhängig davon, wo ich gerade bin, ob ich hier in Stuttgart bin, ob ich in Alfdorf bin, Urbach oder in Afrika oder egal wo. Gott ist da, Gott steht hinter mir, vor mir, über mir. Und auch wenn der Alltag manchmal auch einen manchmal Gefühl erdrückt und man vielleicht es Momente gibt, wo man jetzt gerade kein Stoßgebet zum Himmel spricht, weil wenn man gerade so irgendwo unter Strom ist, davor oder danach wird es einem doch trotzdem wieder neu klar, Gott hat alles in der Hand, wenn auch ich gar nichts im Leben in der Hand habe.
Dann lass uns doch da direkt wieder reingehen, einfach auch in den Alltag. Ja? Bürgermeister, aber auch bekennender Christ, Nachfolger Jesu, wo gibt es da einfach Möglichkeiten, auch deinen Glauben zu leben, beziehungsweise was bedeutet das eine für das andere?
Ich versuche, also als ich mich damals beworben habe, ich war ja damals dann davor in der Zeit in Blüderhausen und auch in der Freikirche aktiv, war dort auch im Leitungsteam. Und das hat natürlich dann schon die Runde gemacht. Ah, da kommt einer, der geht in die Kirche, in die Freikirche. Und da gab es auch Ängste. Da gab es Ängste, oh, kommt da jetzt jemand, der will uns alle bekehren oder missionieren, haben sie gesagt. Also das hat man das über den Pushfunk gehört. Und da gab es auch einen sehr kritischen Zeitungsbericht drüber, dann, ob so jemand dann Bürgermeister werden kann, der vielleicht manche Dinge, die in der Gesellschaft anerkannt und unproblematisch sind, die vielleicht die Kirche manchmal anders sieht, ob das dann kompatibel ist. Und das, warum sage ich das? Meine Aufgabe als Bürgermeister ist nicht, offen zu missionieren. Ich muss Bürgermeister für alles sein, möchte auch Bürgermeister für alles sein. Aber ich möchte durch meinen Glauben vorleben, was es für ein Unterschied für mich ist, und möchte auch mit Fröhlichkeit, mit Annahme aller Menschen, was ja auch unser Auftrag als Christ ist, mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich verheimliche es nicht, dass ich Christ bin, sondern ich platziere es immer wieder bewusst. Ich habe auch im Amtsblatt, als es losging mit Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine, habe ich auch im Amtsblatt dann geschrieben, lassen Sie uns gemeinsam beten. Und immer wieder gibt es Möglichkeiten, um sein Glaube auch zu platzieren. Bin auch bei uns schon in verschiedenen Gemeinden eingeladen gewesen, bei Gottesdiensten. Und dann wurde ich gefragt, ob ich ein Grußwort reden möchte. Dann habe ich gesagt, nö, ich mache kein Grußwort, ich möchte ein Zeugnis reden. Und immer wieder so zu platzieren. Und ich versuche auch Netzwerkarbeit zu machen unter den Kirchen, unter den Gemeinden. Ich ermutige es immer wieder auch Dinge gemeinsam zu machen. Wir haben jetzt wieder im Sommer ein Straßenfest. Da habe ich gesagt, hey, katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirchen, lasst uns doch gemeinsam einen schönen Gottesdienst machen und versuche auf diese Art und Weise immer wieder einfach auch mein Glaube ganz natürlich zu säen und was weiterzugeben. Und ich habe einen Mitarbeiter, der ist sehr schwer erkrankt und ja, also das ist ein ganz toller Mensch, der ist jetzt 60 geworden, konnte seinen Geburtstag nicht feiern, wie er geplant hatte, weil er plötzlich von heute auf morgen die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte. Und er hatte wirklich bis jetzt Wahnsinnsglück. Es wurde sehr früh entdeckt und der Tumor ist noch winzig und er wurde komplett entfernt und hat auch einen Teil seiner Bauchspeicheldrüse behalten. Und ich habe mit ihm telefoniert damals nach der Diagnose. Er war dann ja schon nicht mehr bei der Arbeit und habe gesagt, Herr, ich bete für Sie. Und das hat ihn sehr gefreut und ermutigt. Und ich habe ihm danach dann auch, als ich ihn wieder besucht habe, habe ich ihm auch ein schönes Buch geschenkt von Samuel Koch, ermutigend, und versuchst dort immer wieder auf diese Art und Weise einfach auch die Liebe Gottes weiterzugeben.
Wie kommt dein Christsein, das du ja schon auch nicht verheimlichst, einfach auch lebst, wie du es jetzt gesagt hast, wie kommt es bei den Leuten an? Sind die da eher kritisch oder ist es eher so, okay, sind wir gar nicht so gewohnt, oder sagen die, hey, finde ich voll gut? Gibt es da irgendwie ein Feedback, wo du auch manchmal bekommst?
Ja, unterschiedlich. Also im Bürgermeister sagt keiner so richtig, was er denkt. Also im negativen Sinne. Das heißt, die Leute sind im kritischen Fall eher zurückhaltend und sagen dann lieber nichts. Aber total spannende Szenen immer wieder. Also zum einen gibt es schon bei uns viele Leute, die wirklich im Glauben noch einen richtig guten Bezug haben, irgendwo in eine Gemeinde gehen, und die sagen mir regelmäßig, hey, schön, dass Sie gläubig sind und ich bete für Sie, und sage, ja, bitte machen Sie das weiter, ich brauche es. Und also eher wertschätzend, anerkennend. Ich hatte kürzlich auch mal, oder nicht schon vor längerer Zeit, ein Gespräch mit einer Frau, die dachte, ich hätte was gegen sie, weil sie in ihrer Lebensform unterwegs ist, die jetzt vielleicht die Kirche kritisch sieht. Und habe gesagt, nee, ich finde sie trotzdem super und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also, und wo dann die Frau, ach, da bin ich jetzt aber erleichtert, die gedacht hat, ich hätte was gegen sie. Also das finde ich total schräg, wie manche Menschen dann einfach auch irgendwie falsche Schlüsse ziehen. Und vielleicht auch lustig, damals im Wahlkampf bin ich vor dem Supermarkt gestanden, hab Geschenke verteilt und halt Warmwerbung gemacht, und hat ein älterer Herr mich angesprochen, wir haben uns super unterhalten, und da sagt er, also ich sage Ihnen, so mit Ihrer Kirche in der Zeit kann ich nichts aufhängen, aber ich wähle Sie trotzdem. Und fand ich irgendwie auch lustig. Und wir haben einen super Draht miteinander und wer weiß, was Gott noch mit ihm macht.
Also die Leute nehmen dich einfach als Person doch auch so, wie du bist, und da gehört einfach dein lebendiger Glaube einfach mit dazu, und das finde ich schön, und dass das irgendwie nicht ein Hindernis dann ist, sondern eher im Gegenteil, dass man es einfach auch positiv nutzen kann. Bin ich gespannt, was da auch noch an Storys dazukommen in den nächsten Jahren. Würdest du jetzt so sagen, da wo du jetzt gerade bist, dass das nicht nur ein Beruf für dich ist, sondern auch deine Berufung, oder Wie interpretierst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also es ändern sich Dinge auch im Leben. Oder Gott hat einen Plan, den wir als Menschen manchmal gar nicht erkennen. Also wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, dann war ich immer so unterwegs und habe gedacht, okay, ich bin Polizeibeamter und ich möchte noch mehr für Jesus tun und noch mehr erreichen. Und wie kann ich das als Polizist? Habe ich genug Gelegenheiten gehabt, wo ich wirklich auch in Situationen gebetet habe, die furchtbar waren. Also ich habe als Polizist auch ganz viel fürchterliche Dinge erlebt, wo ich dann wirklich Stoßgebete zum Himmel geschickt habe, oder auch manchmal dann, wo es ganz furchtbar mal einen Familienstreit, wo ich dann die Kinder gesagt, hey, Gott liebt dich. Die Kinder dann wirklich, jetzt ist die Frau aus. Wo ich dann einfach auch versucht habe, da was zu tun. Aber letztendlich hatte ich immer das Gefühl, ich möchte noch mehr für Gott tun, und ich war schon in der Ukraine zu Einsätzen. Wir zusammen waren da unterwegs schon. Ich durfte auch schon 2-mal in Sambia sein und dort Projekte unterstützen und begleiten. Und das war immer so an meinem Herzen. Hab gedacht, vielleicht möchte mich Gott auch raus in die Mission schicken. Und dann habe ich mal zu unserem Pastor gesagt, ich habe es auf dem Herzen, dass wir auch die bürgerlichen Menschen erreichen, und habe da aber keine Antwort drauf gewusst, habe eigentlich meinem Pastor vorgeworfen, also vorgeworfen ist vielleicht falsch formuliert, aber doch so gesagt, lass uns doch auch versuchen, irgendwie in der Region die Menschen aus dem bürgerlichen Lager zu erreichen. Und letztendlich habe ich meine Antwort später darüber bekommen, dass Gott mich jetzt in der Situation gesetzt hat, wo ich die Menschen im bürgerlichen Lager erreiche, weil ich entsprechend von Gott in eine Position gesetzt wurde. Und das versuche ich hier damit zu leben. Und ich glaube, Gott weiß viel besser manchmal, was für einen jetzt richtig ist. Und von dem her glaube ich wirklich, ich bin da jetzt richtig, wo mich Gott hingesetzt hat.
Eine tolle Möglichkeit, einfach auch ein Segen wirklich zu sein für viele Menschen tatsächlich, weil du nicht nur Verantwortung jetzt für dich und deine Familie trägst, sondern wirklich für mehrere tausend Leute, wenn man so will. Und deswegen glaube ich schon auch, dass es eine einmalige Gelegenheit ist, einfach da auch das Evangelium, die gute Botschaft, Gottes Liebe reinzubringen.
Da möchte ich kurz so zwei Dinge sagen. Zum einen bin ich komplett überzeugt, dass da, wo ich jetzt stehe, dass es gut so ist und dass Gott es alles so geplant hat, aber dass es keine Blaupause ist für andere Menschen. Gott hat so mega Pläne für jeden Einzelnen von uns und die sind so individuell und da benutzt Gott jeden in jeder Position. Mhm. Und das ist mir ganz arg wichtig. Das heißt, ich muss nicht irgendwo erst einen Status erreichen oder irgendwas Bestimmtes tun, um Gott zu gefallen, sondern Gott benutzt uns überall dort, wo wir unterwegs sind, 24/7. Mhm. Und das finde ich das Geniale. Und wir hatten kürzlich, ihr habt sicherlich mitbekommen, wir hatten in Smokreis ein starkes Hochwasser, ein Starkregenereignis. Und da war in der Nacht dann auch irgendwann Alfdorf betroffen, obwohl Alfdorf auf dem Berg liegt und du denkst, Alfdorf, da kann nie Hochwasser sein, das geht gar nicht, doch es geht. Und wir hatten dort einen Hochwasserrückhaltebecken, einen See, der praktisch dann übergelaufen ist, also nicht über das Ufer am Damm übergelaufen ist, aber in der kontrollierte Ablauf ging, weil es einfach voll war. Und es hat zu einer Flutwelle geführt, die dann im Campingplatz mal kurz ein paar Wohnwägen weggespült hat. Und als nachts dann das plötzlich so von doch relativ überraschend kam, ich war draußen an dieser Stelle, habe dann mit Vertreter vom Wasserverband gesprochen, habe gesagt, okay, wir müssen jetzt Alarm auslösen, habe dann einen Komplettalarm bei der Feuerwehr ausgelöst und ich war so ein paar Sekunden lang in meinem Kopf, ich habe gedacht, scheiße, was passiert jetzt? Ich hatte echt Panik, ich wusste nicht, was jetzt noch kommt, wie sich das Hochwasser weiter auswirkt. Und ich wusste, jetzt geht's um Menschenleben. Und in dem Moment habe ich wirklich ein Stoßgebet so hochgesprochen und habe gesagt, hey Gott, bitte hilf du jetzt, dass hier noch nicht noch Schlimmeres passiert und gib mir jetzt Weisheit und Ruhe, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir Gehöfte evakuiert. Wir haben an einem Hof, die sind Hochwasser gewohnt, die haben gesagt, Herr Krötz, wir hatten schon oft Hochwasser, da passiert nichts. Und eine Stunde später habe ich die angerufen und gesagt, bitte verlasst euer Haus und zwar jetzt. Und dann hat er gesagt, ja, soll ich meine Kinder weg? Ich sage, bitte jetzt gehen Sie. Und einen Tag später habe ich dann mit dem Mann gesprochen und hat er gesagt, danke, dass Sie angerufen haben. Wir haben das völlig falsch eingeschätzt. Und Gott sei Dank, bei uns niemand gestorben. Und die Schäden haben sich dann im Verhältnis zu dem, wie es sich dann angezeigt hat, überschaubar gehalten. Die sind immer noch schlimm. Also wir haben wirklich Leute, die sind heftig betroffen. Aber wenn man dann runterschaut Richtung Rudersberg-Welzheim, wo es noch viel schlimmer war, da schäme ich mich schon fast immer und sage, Leute, bei uns war es nur glimpflich, aber auch bei uns war es heftig. Und was ich damit sagen will, ich hatte zwei Komponenten. Ich bin Bürgermeister, ich war aber vorher Polizist, war deswegen es gewohnt, Einsatzlagen zu bewältigen. Und drittens, ich hatte Gott an meiner Seite. Und das ist einfach das Schöne, wenn man dann spürt, wenn Gott einen auch benutzt mit seinen Fähigkeiten und mit dem, was er im Leben bereits getan hat, um einfach auch vorbereitet zu sein. Das heißt, das will ich raus, manchmal braucht man Dinge im Leben, die man vielleicht jetzt gar nicht erkennt, warum ist das jetzt dran, aber später, wenn du dein Leben zurückschaust, siehst du plötzlich, dass alles ein roter Faden hat.
Da gibt es den Spruch, ich glaube, Giuseppe hat ihn vor kurzem in seiner Predigt erwähnt, dass diese Waiting Time is not a wasted time, sondern es ist eine Testing Time. Also manchmal ist einfach auch diese Vorbereitung, das wird zu unserem zum Guten irgendwann benutzt werden. Und der Herr lässt auch manche schwierigen Phasen zu in unserem Leben oder irgendwelche Dinge, die eine harte Ausbildung auch manchmal sind, um eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Jetzt ist es so, du bist als Bürgermeister mit deinem Glauben unterwegs. Gibt es andere Bürgermeister oder Leute um dich rum, wo du sagst, hey, da können wir unseren Glauben auch teilen, da können wir uns gegenseitig ermutigen. Da hat man auch nicht den Eindruck, man steht irgendwie so alleine da.
Also, wie es vorhin schon erwähnt wurde, ich habe einen tollen Draht zum Politiker auf Landesebene, der auch gläubig ist und wo wir uns unregelmäßig austauschen. Aber ich hatte ja schon mal auf dem Herzen, okay, wie kann ich mit Kollegen über den Glauben ins Gespräch kommen? Und das ist nicht immer so einfach. Aber ich habe jetzt einen kleinen Kreis gefunden mit zwei Bürgermeistern aus dem Remsmoor-Kreis, die auch gläubig sind. Und wir treffen uns alle paar Wochen, ja eher alle paar Monate und treffen uns zum Frühstück irgendwo im Kaffee, reden dienstlich und beten dann zusammen, halten eine Andacht, beten füreinander. Wir erzählen uns die Dinge, die uns herausfordern, privat als auch dienstlich. und sind füreinander da. Und das ist eine ganz tolle, stärkende Ebene. Und wir haben uns auch schon überlegt, wie jetzt der nächste Step sein könnte, um noch mehr mit reinzunehmen. Aber da sind wir noch auf dem Weg, noch auf der Suche nach dem richtigen Weg. Aber es ist total ermutigend und tut unheimlich gut.
Sehr gut. Ich glaube, es ist total wichtig, einfach in dem Bereich, wo man ist, einfach Leute auch zu haben, die Herausforderungen kennen, die schönen Seiten, aber auch die schwierigen Seiten kennen und sich da einfach nochmal ganz anders auch zu ermutigen. Ja, Ronny, jetzt haben wir wirklich viele Themen heute so ein bisschen angeschnitten. Natürlich könnte man noch über unendlich viele Dinge sprechen. Es gibt bestimmt auch Sachen, wo Leute sagen, hey, wow, das würde mich eigentlich noch interessieren. Ich denke, du bist nachher noch auf jeden Fall ein paar Minuten da für Kaffee und Brezel. Vielleicht kann man da auch die eine oder andere Frage dann noch loswerden an dich. Zum Abschluss würde ich es einfach noch spannend finden. Gibt es für dich einen Bibelvers oder einen Text in der Bibel oder eine Passage, wo du sagst, hey, das ist so für mich persönlich einfach da ein Vers oder ein Wort vom Herrn, wo einfach besonders wichtig ist, das ich einfach gern teilen würde?
Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott geliebt, dass er eingeborenen Sohn gab, damit ihr alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich finde, in dieser Bibelstelle, da ist eigentlich alles Zentrale drin, was unseren Glaube ausmacht. Und wenn man den Abschnitt komplett liest, dann ist es ja die Situation, als Nikodemus zu Jesus kommt, ein Pharisäer, der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, die Pharisäer, so waren sie ihrer Zeit und so sind wir vielleicht manchmal auch und wissen es gar nicht. Auf jeden Fall kommt er zu Jesus nachts, damit ihn niemand sieht und fragt ihn, er sagt, wir wissen, dass du von Gott kommst, weil das, was du tust, das kann nur von Gott sein. Und dann stellt ihn Jesus und Jesus sagt ihm, dass man neu geboren werden muss. Und in diesem Kontext sagt dann Jesus auch über sich prophetisch, was kommen wird, nämlich, dass so wie Mose die bronzene Schlange aufgestellt hat, damit die alle, die draufschauen, gerettet werden, so wird auch der Sohn Gottes praktisch geopfert werden, damit die Menschen gerettet werden. Und dann kommt eben dieser Bibelspruch. Und der nächste Vers, den finde ich genauso, wie war er jetzt nochmal? Der macht es dann voll rund. Der sagt nämlich, so, jetzt ist YouVersion zugegangen. Okay. Yes. Genau, dann geht es nämlich weiter. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um sie über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Was für eine Botschaft. Das ist das, warum ich zum Glauben gekommen bin, weil ich diese Botschaft total genial finde. Dass es übers jetzige Hirn, übers jetzige Leben hinausgeht, sondern wir eine Perspektive für die Ewigkeit haben, die uns nichts und niemand geben kann, weil es sonst nichts anderes gibt in der Welt. Und deswegen finde ich den Bibelvers so schön.
Amen. Letzte Frage. Wenn du hast jetzt heute ein kleineres Publikum hier, vielleicht ein bisschen erweitert durch den Podcast, aber du hast auch sonst immer wieder die Gelegenheit, zu Menschen zu sprechen. Wenn du jetzt eine riesen Bühne hättest, wo unendlich viele Menschen dir zuhören würden, was wäre die Botschaft, die du ihnen gern teilen würdest, mitgeben würdest?
Dieser Bibelvers. Dieser Bibelvers mit der Zusage oder mit der Ergänzung, hab keine Angst, schau nicht auf das, was du verlieren könntest, sondern kapiere, dass dir Gott nichts nehmen möchte, sondern viel mehr geben möchte.
Amen, starke Botschaft. Ronny, vielen Dank. Gerne. Wir gehen jetzt gleich nochmal in ein Lied rein, das hast du dir tatsächlich auch gewünscht. Das haben wir mitgebracht, ja, wieder mit einer starken Band. Bevor wir aber in dieses Lied einsteigen, möchte ich einfach auch alle, die zuhören oder heute auch da sind, einfach ermutigen, einfach das, was heute gehört wurde, einfach auch nochmal durch so einen Filter laufen zu lassen und zu sagen, hey, was hat Gott auch heute durch diese Geschichte, durch das Gespräch zu mir gesprochen? Was nehme ich heute mit? Welche Ermutigung, welche Stärkung, welche vielleicht auch Challenge oder Herausforderung nehme ich heute mit? Und einfach auch dieses Lied zu nutzen, um ins Gebet zu gehen, um Gott auch eine Antwort vielleicht zu geben oder eine Frage zu stellen, um dem einfach nochmal auch ein bisschen nachzuspüren, nachzuwirken. Aber ich möchte euch gerne ermutigen, auch einfach für Ronny tatsächlich zu beten, für seine Aufgabe, für seine Herausforderungen, in seinem Beruf natürlich, in der Position, die er ist, aber auch die Herausforderungen, auch gleichzeitig Ehemann zu sein, Vater zu sein. Nehmt euch da auch gerne einen Moment einfach auch für ihn zu beten und das würde ich auch gerne jetzt noch tun, bevor wir dann einfach einleiten.
Du hast schon gerade ein Stichwort gegeben, das möchte ich auch noch loswerden. Ich weiß nicht, wie das sich jetzt alles gerade angehört hat. Wenn es sich angehört hat, hey, alles ist easy, wenn du mit Gott unterwegs bist und alles ist super, wenn du nur genug betest, dann war das die falsche Botschaft, sondern das Gute ist, egal wie es ist, Gott ist immer auf der einen deiner Seite. Und ich ertappe mich oft dabei, dass ich denke, oh, jetzt habe ich gerade nicht Christ-like reagiert oder hast dich nicht so verhalten, wie es vielleicht eigentlich dir das selber noch vorgenommen hast. Aber was mein tägliches Gebet ist, Herr, lass mich die Menschen sehen, so zu sehen, wie du sie siehst. Und das möchte ich euch wirklich ermutigen, das wirklich auch zu beten und zum anderen auch immer wieder aufzustehen. Wir müssen alle immer wieder aufstehen, weil wir wieder auf die Nase fallen, weil wir wieder irgendwo vielleicht in die falsche Entscheidung getroffen haben oder so falschen Satz gesagt haben. Manchmal aus einer Banalität raus, sei es in Familie, sei es im Beruf. Und das ist das Schöne, mit Gott können wir immer wieder neu aufstehen, aber wir dürfen zu ihm kommen.
Amen. Ja, lass uns einfach gemeinsam aufstehen. Und ich würde einfach gerne noch für dich beten. Herr Jesus, wir preisen dich und ehren dich. Heute auch ganz speziell für Ronny sein Leben. Danke, dass du ihn gerufen hast. Danke, dass du ihn an dein Herz gezogen hast. Dass du seine Lehre, die er innerlich hatte, gefüllt hast mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit einer Freude. Danke, dass du sein Leben verändert hast, dass du viel Heilung auch in sein Leben gebracht hast. Danke, dass du ihn auch zum Segen gesetzt hast für viele Menschen, egal ob es bei der Polizei war, ob es in der Familie war, ob es auch für uns als Neffen und Nichten war, dass wir einfach einen Onkel haben, der dich liebt, der dir nachfolgt. Danke, Jesus, dass du ihn auch in seiner jetzigen Position gebrauchen möchtest und dass er auch da ein Segen sein darf und dass er dort auch Samen aussehen kann, die hoffentlich, und das beten wir wirklich, auch irgendwann aufgehen und Frucht tragen. Herr, ich danke dir für alles, was er bereits mit dir erlebt hat. Und ich möchte dich jetzt auch wirklich bitten, dass du ihn segnest, dass du ihn bewahrst, dass du ihn mit Weisheit, Kraft und Liebe einfach ausstattest, mit Barmherzigkeit, mit Geduld, mit einer unglaublichen Weisheit für Entscheidungen, für den Umgang auch mit Mitarbeitern, mit Menschen, dass er einfach stets die richtigen Worte findet, dass er einfach immer wieder neu auch sich leiten lässt von dir, ganz bewusst, dass er, bevor er ins nächste Meeting geht, einfach sagt, Herr, sei du mit mir, geht mit mir rein, Herr, ich kann es nicht alleine. Und danke, dass er auf dich als Kraftquelle vertraut, dass er einfach dich mit reinnimmt, wo es geht. Und ich bete, dass du sein Leben einfach immer wieder neu erfüllst mit deinem Geist, immer wieder neu mit deinem Frieden, deiner Freude, deiner Hoffnung und der Perspektive. Und dass das einfach aus ihm raussprudelt, dass es ganz natürlich aus ihm rauskommt. Ich bete, dass du ihm auch Weisheit gibst als Ehemann, als Vater und dass er all die Dinge gut unter einen Hut bringt, dass er aber auch lernt, wo er zur Ruhe kommen muss, wo es einfach auch mal eine Auszeit braucht und dass er einfach in dir immer wieder neu auftanken kann, dass er die Zeit mit dir auch wirklich immer wieder neu findet und sich nehmen kann. Herr, ich danke dir für das, was du in seinem Leben getan hast, für das, was du jetzt gerade tust und für das, was du in Zukunft tun wirst. Und so segne ich ihn einfach auch in deinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Wow, was für eine Message.